Dankeschön, ihr Gesegneten des Herrn. Vielen Dank für die Einladung, lieber Uwe, lieber Ewald. Ich habe mich wirklich gefreut, hier sein zu dürfen. Uwe hat viel erzählt. Ich habe gesagt, es ist Zeit, das Gehörte mal auch zu sehen und zu erleben. Ich freue mich sehr und bin mit euch dankbar für das, was Gott hier gewirkt hat, dass ihr so ein wunderschönes Haus habt. Das ist großartig. Und gestern hat mir Rosi mit Uwe das Haus schon gezeigt. Und während wir durchs Haus gingen, habe ich einen Eindruck gehabt. Der hat mich nicht mehr losgelassen. Und zwar immer wieder kam dieser Satz, dieses Haus soll ein Brothaus sein. Ein Brothaus. Mit dem Gedanken ging ich dann ins Bett und hat mich nicht mehr losgelassen. In die Richtung geht auch die Kurzbotschaft heute Morgen. Und zwar unter folgendem Aspekt. Ihr sollt ein Brothaus Gottes sein, wo nicht Rezepte im goldenen Rahmen oder im silbernen Rahmen angeboten werden, wo viel diskutiert wird, wie man Brot bäckt. Und Menschen kommen und hören und nehmen Rezepte mit, sondern Menschen kommen und werden hier gesättigt. Mit richtigem göttlichem Brot. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Dass Menschen in diesem Haus Gott erleben, das ist ähnlich wie die Prophetie vorher war. Die Herrlichkeit Gottes will sich auf diesem Haus lagern. Und nicht, weil ihr so doll seid, sondern weil Gott das will. Weil Gott das bestimmt hat. Und darum wünsche ich euch von Herzen. Und da waren noch ein paar Aspekte, die Gott mitgegeben hat. Er hat gesagt, wenn ihr euch befleißigt, in der Einheit zu stehen. Und wenn ihr brennend im Geist seid und mächtig im Wort, wird Gott diese Dinge tun. Und sein Wort mit folgenden Zeichen auch hier bestätigen. Und ich glaube, wir leben in Deutschland in einer Zeit, wo die Spiritualität zunimmt, nur die Leute wissen nicht genau, wohin sie gehen. Und bevor sie sich ernähren mit falschen Dingen, mögen sie hier an diesem Ort das Brot des Lebens erhalten und richtig satt werden. Gott segne euch darin. Und in diesem Sinn auch der Titel meiner Botschaft, Hunger nach Gott. Für die, die Hunger nach Gott haben, herzlich willkommen. Und ich möchte euch mitnehmen in der Kürze dieser Zeit. Heute ist ein wunderschöner Tag. Uwe hat es schon erwähnt, die Sonne strahlt. Das ist auch ein Zeichen seiner Liebe für euch hier als Gemeinde. Ich möchte euch mitnehmen auf eine kurze Reise mit Jesus. Das ist ja heute so schön warm wie in Israel, wie in Jerusalem. Und aus Zeitgründen möchte ich während dieser ganzen Reise, die Jesus mit seinen Jüngern getätigt hat, an einem Punkt stehen bleiben und aus dieser Begebenheit drei Sachen mitnehmen für uns, für mich und für euch. Wir wollen zusammen aus dem Wort heute Morgen drei wichtige Dinge mitnehmen. Und zwar diese Reise, wo Jesus sich um die damalige Zeit befand, kein Auto, kein Fahrrad, kein Motorrad, kein Flieger, zu Fuß ging es von Judäa nach Galiläa. Das war ein weiter Weg. Und sie machten sich auf und Jesus bewegte sich mit seinen Jüngern, Schritt für Schritt ging es vorwärts, bei heißen Temperaturen, wahrscheinlich heißer wie heute Morgen. Und dann gab es Zwischenstationen. Und es ist sehr interessant, diese ganze Passage finden wir in Johannes 4, das ganze Kapitel. Gott nahm sich viel Zeit, über diesen Weg zu berichten, weil Gott uns damit was sagen will. Und während sie auf dieser Reise waren, heißt es hier im Kapitel 4, auf einmal, Jesus musste durch Samarien gehen. Und die drei Dinge, die wir heute mitnehmen wollen, ist das erste, Jesus war dem Vater gehorsam und wurde dafür belohnt. Ganz mächtig. Dann das zweite werden wir sehen, wie Jesus als Sohn Gottes alle religiösen Masken abgelegt hat. Er hat der Religion den Kampf erklärt. Und als drittes werden wir dann sehen, wie Jesus uns seinen Speiseplan vorstellt. Denn du bist, was du isst. Und das werden wir sehen. Also hier sehen wir zuerst einmal dieses erste Wichtige, was wir lernen wollen. Jesus heißt es hier, er musste durch Samaria gehen. Wir müssen eins verstehen, für die Juden war das nicht erlaubt, durch Samaria zu gehen. Sie hätten einen kleinen Umweg machen können. Kein Jude wollte durch Samaria gehen. Und jetzt heißt es hier, vom Johannes berichtet, sie mussten durch Samaria gehen. Ich kann mir das leibhaftig vorstellen. Sie haben so die Marschroute festgelegt und die Jünger saßen mit Jesus und Jesus sagte, meine lieben Jünger, es geht durch Samaria. Und die haben gesagt, nein, unmöglich. Jesus sagt, doch, wir müssen durch Samaria gehen. Aber wir verstehen das nicht. Ihr müsst nicht alles verstehen, ihr müsst mir nur glauben. Und sie gingen durch Samaria. Und darum schreibt Johannes, sie mussten durch Samaria gehen. Keiner hat es verstanden. Schön wäre es, wenn Gott uns immer sagt, warum. Er sagt manchmal, du musst das jetzt tun. nicht weil er der Vater ist, der uns dringt und zwingt, sondern er sagt, es brennt, ich habe ein Anliegen für dich, für mich, für euch als Gemeinde. Und er sagt, jetzt ist der Tag, du musst durch Samaria gehen. Und wenn wir Gott gehorsam sind, werden wir wirklich Frucht erleben. Ich werde es nicht vergessen, wir haben einen Schüler in Berlin. Und der hat mit Gottes Gnade da ein Werk aufgebaut. Er hatte immer schon so ein Herz für Drogensüchtige, Alkoholsüchtige, Prostituierte. Und er hat immer gesagt, Gary, komm ich besuchen. Ich war schon oft in Berlin, Reichstag, Bundestag, Alexanderplatz, das schöne Berlin zu sehen. Jetzt habe ich Berlin mal anders erlebt. Und ich war bei ihm und er hat mich nochmal gefragt, ob ich mit seinem Plan einverstanden bin. Er hat einen Plan zusammengestellt fürs Wochenende und da hieß es nur, morgen Abend ab 22 Uhr geht's nach Berlin an ganz spezielle Plätze, auf den Strich. Nein, unmöglich. In mir ging alles hoch. Alles hat dagegen gesprochen, sagte Gary, wir gehen evangelisieren. Ich habe das im Leben noch nie gemacht. Mit meinen 56 Jahren war ich noch nie in seinem Evangelisationsteam. Aber ich habe gesagt, wenn du das willst, oh Gott, muss ich nach Samaria gehen. Ich gehe gerne. Da sind wir losgegangen, habe gesagt, du kannst immer noch lernen. Du hörst nie auf zu lernen, egal wie alt du bist. Wir gingen nach Berlin an eine Stelle, wo du Berlin mal anders kennengelernt hast. Mein Herz ist gebrochen zu sehen, was es hinter den Kulissen gibt, wie kaputt die Menschen sind. Und wir gingen, ich war in einem Zweierteam, Geschichte kurz zu machen, und mitten auf der Straße, nachts standen die Frauen, die Freier kamen, nahmen sie mit, und mitten da auf der Straße, während die Frau noch da stand, gingen wir zu zweit und teilten dieser Frau das Evangelium mit. Und von diesem Platz, momentan, weil der Geist Gottes kam, hat die Frau gesagt, ich breche ab mit meinem Geschäft. Ich mach Schluss. Und sie hat umgekehrt von der Straße. Wir gingen da zu unserem Stand, wo Kaffee und Kuchen war. Und sie hat das rigoros durchgezogen. Nächsten Tag hatten wir Gottesdienst. Sie kam in den Gottesdienst und mittlerweile ist sie nach Bulgarien zurückgefahren, geht in eine Gemeinde und hat jetzt Gott erlebt, was wir vorher gesungen haben. Ist das nicht großartig? Oh Gott, nach Samaria, bitte nein. In Berlin auf den Strich, bitte nein. Alexanderplatz oder einen schönen Platz, jawohl. Aber manchmal ruft dich Gott. Und wenn du weißt, das ist Gott, sag einfach, hier bin ich, ich will dir gehorsam sein. Und so gingen sie weiter. Und dann heißt es, Jesus blieb in Sychar, das war eine kleine Stadt, stehen. Das war um die Mittagszeit. Und da heißt es wortwörtlich, an der Quelle Jakobs blieben sie stehen. Haben sie Halt gemacht. Die Jünger und Jesus, alle waren auf der Wanderung. Es ist 12 Uhr mittags. Und dann lesen wir, Jesus bleibt allein bei der Quelle. Das Wort hat mich sehr bewegt. Alle Jünger sind weggegangen. Die Jünger, die mit Jesus zusammen gewandert sind, die Jünger, die oft Jesus versprochen haben, wir stehen mit dir. Und wir kennen das, bis zum Kreuz, auch da haben sie ihn verlassen. Aber Jesus bleibt bei der Quelle stehen, heißt es hier, bei der Quelle Jakobs. Und die Jünger, was ist mit ihnen geschehen? Wir lesen, die Jünger haben ihn verlassen, sie gingen einkaufen. Ich habe es mal geschrieben, Jesus blieb bei der Quelle, die Jünger gingen mit der Welle, die Einkaufswelle. Ich habe mich gefragt, Jesus, wenn es heiß ist, es ist mittags, Müdigkeit, bin ich bereit, an der Quelle zu bleiben? Oder zieht es mich weg mit irgendeiner Welle? Ich möchte mein Herz prüfen. Herr, gib Gnade, dass wir wie Jesus bei der Quelle bleiben. Bleib bei der Quelle oder du gehst mit der Welle. Und wir wissen, die Wellen sind schön, aber jede Welle, die landet am Strand. Aber die Quelle, wir haben das letzte Lied gesungen, ist so wunderbar. Die Quelle des Lebens, das ist das lebendige Wasser. Und Jesus sagt in diesem Kapitel auch, wer von diesem Wasser trinkt, der wird nimmermehr dürsten, weil dieses Wasser, das ich in dich lege, wird ein Quell zum ewigen Leben. Es ist begeisternd. Jesus bleibt bei der Quelle stehen. Und das erinnert mich auch an ein Wort, wo Gott schon im Alten Testament seinem Volk zurief und sagt, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. um sich Zisternen auszubauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Es ist ein Trug. Du meinst, du hast das Wasser. Wenn es eine Zisterne ist, das Wasser wird wieder dahin fließen. Aber die Quelle, die ist Tag und Nacht da. Wir wollen Männer und Frauen Gottes sein, die von dieser Quelle trinken. Und während Jesus an dieser Quelle sitzt, vielleicht noch ein Gedanke, immer noch unter dem Aspekt, wir wollen gehorsam sein, so wie Jesus das war. Während er an dieser Quelle sitzt, heißt es, er war müde. Manche von uns schämen sich und haben Probleme zu sagen, ich bin mal müde. Du musst ja immer nur fleißig vorwärts gehen. Jesus ging fleißig vorwärts. Bis mittags ging er richtig stramm mit den Jüngern, aber er schämte sich nicht zu sagen, jetzt bin ich müde, und hat sich hingesetzt. Es gibt Zeiten, wo du gehst, es gibt Zeiten, wo du sitzt. Aber was werden die Jünger denken? Ich will ja auch fit sein. Ich will mich ja auch beweisen. Ich möchte ja auch mitmachen. Jesus hat Mut zu sagen, ich bleib hier sitzen. Und er blieb sitzen, und wir kennen die Geschichte. Gott hat seinen Gehorsam wunderbar belohnt. Nämlich, wäre Jesus mit der Einkaufswelle weg gewesen, da kam eine Samariterin, und dann gab es Erweckung für diese Stadt Sychar. Durch eine Frau, die zur Quelle kam, und Jesus war bereit. Viele Menschen kamen zum Glauben an den lebendigen Gott. Das war mal eine andere Art von Evangelisation. Ich bin für Methoden, ich bin für Schritte, ich bin für Lernen, wie man evangelisiert. Aber hier hat Jesus keinen Plan gehabt, keine Strategie gehabt. Er war nur gehorsam und saß allein an der Quelle. Leiblich gesehen müde, aber geistlich immer noch voll Feuer und Kraft. Er hätte abschalten können und sagen, jetzt schlafe ich einfach, mir ist jetzt alles egal. Die Jünger haben mich verlassen, jetzt habe ich so mal mein Trübsalstündchen. Wie kann man so und wie soll man so? Jetzt treibe ich einfach Trübsal und streichel meine Seele. Nein, während er körperlich müde war, weil Wandern macht müde, im Geist war er frisch, die Samariterin kam und er nahm das Momentum Gottes wahr, sprach, erklärte ihr das Wort, und siehe da, diese Frau fand zu Gott. Sie brachte andere mit, Jesus ging in die Stadt, verlängerte seine Wanderung mit 2 Tagen, und das heißt, viele Menschen kamen zum Glauben, weil sie das Wort Jesu hörten und es glaubten. Es zahlt sich aus, gehorsam zu sein. Ich mache dir Mut. Übe dich, und wir wollen uns üben, den Wegen Gottes gehorsam zu sein. Das Zweite, was wir hier von Jesus lernen wollen, Jesus durchbricht alle religiösen Formen. Dazu gehört Mut. Aber Jesus hat es getan. Er spricht mit einer Samariterin. Das war einem Juden nicht erlaubt. Die Jünger kommen von ihrem Einkaufstrip und sie sehen Jesus mit dieser Frau. Und das heißt sie wortwörtlich, die Jünger wunderten sich, was macht Jesus da? Stell dir vor, du bist Mentor, hast eine Gruppe, die du begleitest, die du trainierst. Und es kommen deine Mentoranten und sie sehen sich und ach, was macht der Gerry hier? Er macht, was im Willen Gottes ist. Wenn du das weißt und dich im Willen Gottes bewegst, ist das wichtiger, als menschengefällig zu sein. Und Jesus wird jetzt nicht rot, Jesus hat nicht Lampenfieber und sagt, oh, jetzt kommen die Jünger, jetzt muss ich das Gespräch abbrechen. Nein, souverän, er spricht mit der Frau weiter. Hier ging es um den Willen Gottes. Das heißt, nur die Jünger wunderten sich und sie waren ganz still. Mensch, die Gedanken haben sich bewegt. Was macht unser Meister? Der spricht mit einer Frau und dazu auch noch eine Samariterin und dazu auch noch eine Sünderin. Das haben sie nicht verstanden. Aber Jesus, er merkte, was sie denken, und dann hat er ihnen erklärt, um was es geht. Er bittet sogar diese Frau, einen Gefallen zu tun, was einem Juden auch nicht erlaubt war. Er erklärt und erzählte sogar, was wahrhaftige Anbetung ist. Die Jünger haben was verpasst. Sie waren beim Einkaufen. Sagst du, ist Einkaufen nicht wichtig? Natürlich ist das wichtig. Alles hat seinen Zeitpunkt. Natürlich ist es gut, deine Frau zu begleiten, wenn sie einkaufen geht. Hallo, ihr lieben Männer. Ist gut so. Begleite sie. Geh mit ihr mit. Hilf ihr. Aber alles hat so seinen Zeitpunkt. Und hier war das Moment, wo Jesus dieser Frau erklärt hat, was richtige und tiefe Anbetung ist. Das haben die Jünger verpasst. Natürlich, Jesus hat ihnen das alles nachgereicht. Aber tief bewegende Worte, wo Jesus erklärt, was ist Anbetung? Gott ist Geist und die mich anbeten, müssen mich, wieder müssen. Aber bitte, Vater im Himmel, lass doch dieses Muss raus. Wir leben in der Postmodernen. Das kann ich nicht hören, dieses Wort. Gott ist Geist und ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das hat Jesus der Samariterin erklärt und sie hat es begriffen. Also er spricht mit der Frau, er hilft der Frau, alles, was vom Gesetz nicht erlaubt war. Aber Jesus durchbricht die religiösen Mauern. Wo sind deine religiösen Mauern? Wo bist du gerufen, mal hier durchzugehen, weil Gott gesprochen hat? Mit dem Risiko, dass manch einer dich nicht versteht, aber du möchtest Gott mehr gehorsam sein, als das, was Menschen von dir verlangen. Es gäbe noch viele Punkte, hier das zu erklären, wie Jesus religiöse Geister abgelegt hat. Vielleicht nur einen Punkt. Jesus kam auf diesen Weg und blieb am Brunnen, an der Quelle Jakob stehen. 300 Meter weiter war das Grab Josefs. Jeder Jude, wenn er kommen sollte in diese Gegend, würde er doch sofort zum Grab Jakobs gehen, zum Grab Josefs gehen. Das war Tradition, das war Religion. Jesus durchbricht auch diese Mauer und sagt, nein, ich gehe zur Quelle und nicht zum Grab. Aber alle machen das doch. Jesus, das müsstest du doch auch machen. Das Grab ist doch so wichtig, dem Toten die Ehre zu geben. Nein, wir wissen, was Jesus schon vom Vater im Herzen hatte. Lass die Toten begraben. Mir ist es wichtiger, an der Quelle zu sein und nicht am Grab. Und hier hat Jesus auch neue Maßstäbe gelegt. Die Jünger waren verwundert, aber Jesus ging seinen Weg treu. Er hat es gelernt, aus der Verbindung mit dem Vater, manche religiösen Hürden zu nehmen. Uwe hat es schon erzählt, habe ich hier mitbekommen, wie wir damals in Rumänien waren. Er hat es aus seiner Sicht erzählt, ich erzähle kurz aus meiner Sicht. Wir waren unterwegs und das war meine Heimatgemeinde. Und ich habe das Uwe erklärt. Sag ich, lieber Uwe, das ist eine konservative Gemeinde. Ich bin dort groß geworden. Ich will auch nicht sagen, was das war. Aber sie war konservativ und wollte versuchen, Uwe irgendwie in ein Korsett zu pressen. Aber wer Uwe kennt, weiß, das ist sehr schwierig. Und wir kommen an in die Gemeinde. Alles lief gut. Uwe hielt sich an meine Anordnungen, bis er einmal ausflippte. Und die Gemeinde, er zitiert ein Psalmwort, wo es heißt, jauchzet dem Herrn. Und er fragt, könnt ihr jauchzen? Sie sagen, ja, versucht das doch mal. Und die versuchen zu jauchzen, weil sie das bis dato noch nie gemacht haben. Uwe wiederholt nochmal, hier steht jauchzen. Liebt ihr das Wort Gottes? Ja, ja bitte handelt danach. Ich dachte, ich rutsch unter die Bank. Sagte, was macht Uwe da? Und noch einmal, und noch ein Versuch. Und dann haben sie ihr Bestes gegeben und wollten jauchzen. Da hat Uwe gesagt, na, ihr habt noch Zeit zu lernen. Ich dachte, was wird aus diesem Gottesdienst? Hier sind die Leute beleidigt. Im Gottesdienst saß eine Frau. Das ist die Frau gewesen, die meine Frau besorgt hat. Das ist ihre Pflegemutter. 20 Jahre beteten wir für diese Frau. 20 Jahre. Gott hilf, gebetet, gefastet, damit sie Gott erkennt und durchbricht. Es ist nicht geschehen. In diesem Gottesdienst sitzt diese Frau da. Und was ich nie gedacht hätte, sie hat sich bekehrt. Menschlich unmöglich. Uwe, vielen Dank, dass du alle religiösen Mauern durchbrochen hast. Das, was bei uns unmöglich ist. Vielleicht sagst du, naja, vielleicht war das nur so ein spirituelles Erlebnis. Nein. Mittlerweile ist diese Frau bei uns 88 Jahre jung und sie liebt Gott immer noch und geht mit Gott. Das war der Tag. Ihr Lieben, nicht die menschlichen Formen und nicht, was du immer denkst, gelernt und studiert hast, bringt Menschen das Reich Gottes. Manchmal sind das Wege, wie Jesus sie ging, wo nicht alle ihn verstanden haben. Aber Jesus wusste, es ist vom Vater und so ging er den Weg. Lasst uns Gott gehorsam sein. Lasst uns auch alle religiösen Mauern durchbrechen und alle religiösen Masken ablegen und nicht menschengefällig sein. Dann erfüllen wir doch das, was Paulus in Galater 1, Vers 10 sagt. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das ist gewaltig. Paulus, was sagst du hier? Du wärst dann nicht mehr Christi Knecht. Du tust doch so viel für Gott, du lebst mit Gott. Er sagt, wenn ich anfange, menschengefällig zu leben, dann bin ich Christi Knecht nicht mehr. Möge Gott uns Weisheit geben, Ja, die Wege des Herrn, sie müssen von Gott sein. Ich habe mit Punkt 1 angefangen. Wir sind Gott gehorsam. Dann wird er den Mut geben, auch den Weg zu gehen. Und wir werden erleben, wenn wir so manche religiösen Masken ablegen, wie wir mehr Frucht für das Reich Gottes bringen. Menschen wollen Reich Gottes erleben. Menschen wollen nicht mehr so viel hören, sondern sie wollen das erleben. Wo ist euer Gott? Religion haben sie viel zu viel gehabt. Sie möchten den wahrhaftigen Gott erleben. Möge das in diesem Haus geschehen. Dass Menschen herkommen aus dieser Region und sagen, hier ist das Brothaus. Wenn es irgendwo gutes Brot gibt, wir kommen her an diesen Ort. Ich werde das nie vergessen. Ich lebte ja 10 Jahre in Schorndorf, wo wir mit Uwe hier zusammen Reich Gottes gebaut haben. Da öffnete eine Bäckerei ihr Haus. Und ich dachte, da gibt's schon so viele Bäckereien, was wollen die noch? Was der Unterschied war, die haben so gutes Brot gebacken, dass ich heute nach 15 Jahren, wenn noch jemand aus Schorndorf kommt, sage, bring mir bitte ein Brot mit von der Bäckerei. Weil Brot ist nicht Brot, das war ganz besonders Brot. Vielleicht sagst du, sind da so viele Kirchen und Häuser schon, spielt keine Rolle. Die Vielfalt ist wunderschön, aber verteilt ihr richtiges göttliches Brot und die Menschen werden kommen. Da musst du nicht pushen, da musst du nicht machen, da musst du nicht drücken. Sie werden kommen, weil sie Hunger haben. Deutschland wacht auf, ihr Lieben. Wir haben jahrelang geglaubt, Deutschland ist zu und Brasilien und Afrika und Asien, dort ist alles offen. Hier sind die Menschen am Fragen. Es ist nur die Frage, wo ist das richtige Brot? Rezepte können sie nicht essen, wollen sie auch nicht essen. Aber richtiges Brot wollen sie essen, aber dann echtes Brot, keine Religiosität. Ich schließe bei diesem zweiten Punkt, Jesus durchbricht alle religiösen Masken mit Johannes 4, 24, die Gott anbeten müssen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist nicht nur Sache der Lobpreise, das ist ein Lebensstil, 24 Stunden, im Geist und in der Wahrheit mit Gott zu leben. Zu Hause mit deiner Frau, zu Hause mit deinen Kindern, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Wahrheit zu leben. Wie geht es dir? Herrlich. Dabei bist du müde. Jesus sagt, ich bin müde. Hat sich zur Quelle gesetzt. Ja, aber was denken meine Jünger? Die sind abgehauen. Jesus blieb bei der Quelle. Wir sind manchmal so abhängig von Menschen. Aber wir wollen lernen, gottgefällig zu leben. Und jetzt kommen wir zum dritten Gedanken, was wir aus dieser Reise mit Jesu lernen wollen. Es geht um den Speiseplan Jesu. Ich habe schon vorher gesagt, du bist, was du isst. Wir investieren viel Zeit in Esskultur. Ich finde das gut. Wir sollen auch unserem Körper das geben, was ihm gehört. Aber ich finde oft, wenn wir die ganze Zeit Strategien und Gelder, Investitionen, auch in das investieren würde, was Ewigkeitssinn hat, wären wir gut bestückt in unserem Land, in unseren Gemeinden. Weil Jesus sagt, dieser Leib ist schön und gut, aber er vergeht. Und er wird mehr und mehr abbauen. Der äußere Mensch vergeht, sagt Jesus. Der innere wird Tag zu Tag erneuert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich in den Spiegel guckst. Du wirst langsam älter. Uwe, stimmt das? Wir sind nicht mehr so jung und schön wie vor 10 Jahren. Bist du älter geworden? Und so wird das jedem geschehen. Aber entscheidend ist, wie ernährst du dich geistlich? Und hier gibt Jesus uns einen wunderbaren Tipp. Und ich möchte so sehr, auch nach vielen Jahren, wo ich schon mit ihm wandle, immer wieder zurück zum Wort kommen. Du wirst staunen und sagen, ja, ist das alles hier, was Jesus uns in diesem Wort mitteilt? Es ist nämlich nur ein Zwei-Gang-Menü. Wir sind so verwöhnt in der heutigen Zeit, mindestens 10 Gänge oder 12. Ja, 2 Gänge, das ist zu primitiv, zu einfach. Das reizt mich überhaupt nicht, lege ich gleich weg. Jesus war immer einfach. Jesus hat immer Essen verteilt, dass jeder das essen konnte. Vom Kind bis zum Greisen. Und so wollen wir bleiben. Jesus begegnet hier den Jüngern. Und die Jünger, wo sie jetzt mit den Einkaufstaschen kamen, Jesus alleine an der Quelle saß, jetzt kommen die Jünger voll eingepackt. Waren sie beim Aldi oder Lidl? Irgendwo waren sie. Und jetzt kommen sie. Jesus sitzt hier mitten im Gespräch. Und sie wollen zumindest vielleicht auch aus falschem Gewissen, ach, der Meister war jetzt hier alleine, hat hier gehungert, Wasser hatte ja genug gehabt, aber jetzt müssen wir doch schnell zum Essen gehen. Sie bieten ihm das Essen an und sie sagen, Meister, iss. Und Jesus greift nicht zu. Also, was ist da mit unserem Meister? Hallo, wir haben jetzt schon alle gegessen. Nebenbei gesagt, meine Auslegung ist, Sie haben Jesus hängen lassen. Die wollten alle schnell essen gehen. Da hätte ja mindestens einer sagen können. Du, geht ihr einkaufen? Da müssen doch nicht 12 Männer einkaufen gehen. Hallo? 12 Männer für 13 einkaufen. Das ist doch nicht logisch. Da hätten 2 gehen können. Die sind doch kräftige Männer. Da hätte ein Petrus alleine gehen können. Da hätte doch nur 2 Säcke Essen mitbringen können. Nein, alle liefen sie schnell essen und brachten da natürlich den Meister was mit. Und hier sagen sie, Jesus ist und Jesus ist nicht. Wieder waren sie verwirrt. Was ist mit dem Meister los? Und Jesus sagt folgendes Wort. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Hallo? So viel Zeit mit Jesus verbracht. Und sie wussten noch nicht, was Jesus Speise ist. Ich habe mich gefragt, nicht die Jahre, die du mit Jesus gehst. Kennst du Jesus schon so gut, dass du weißt, was er ist und dass du an dem Punkt bist, wo du sagst, das möchte ich auch essen. Deine Speise soll meine Speise sein. Die Jünger wussten noch nicht einmal, was seine Speise ist. Jesus muss ihnen sagen, ihr kennt noch nicht meine Speise. Und da waren sie echt neugierig. Ja, was kann das sein? Petrus fragt Johannes, hat ihm vielleicht jemand zu essen gegeben? Und so diskutieren sie hin. Nein, das war das nicht. Jesus sagt, ihr wisst nicht, was meine Speise ist. Du bist, was du isst. Merkt ihr das? Ich habe schon Gott mal gefragt, sage ich, warum hast du nicht in unseren Geist, in unsere Seele sowas eingebaut, genau wie im biologischen Leib? Jeder Mensch, wenn er 1-2 Tage mal nicht isst, kommt zum Gefühl von Hunger. Ja, dann bist du bereit, was immer zu essen. Da fragst du nicht mal mehr lange, was hat Mama gekocht. Gib mir was zu essen, egal was es ist. Und da sagst du, Mama, du bist der beste Koch. Der Hunger. Aber im Geistlichen hat Gott das nicht gemacht. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Und du musst das entscheiden. Gott hat nicht irgendein System in unseren Geist eingebaut, dass du essen musst. Er hat einen freien Willen gegeben. Ganz freie Entscheidung zu essen oder nicht. Und ihr Lieben, ich befürchte, dass wir oft zu wenig essen. Viel anderes zu uns nehmen, aber das ist nicht geistliche Speise, die uns stärkt. Und ich wünsche mir so sehr, auch ich als Gary Klein, mehr Hunger nach Gott. Dass ihr hier als Gemeinde Gottes ein Brothaus seid, weil ihr selbst gesättigt seid. Was wäre ein Brotverkauf, wenn die Leute kommen und sehen, du bist ja selber so ausgehungert. Und siehst so ausgehungert aus. Aber wenn sie sehen, du bist gesättigt, werden sie fragen, wo hast du gegessen? Welches Restaurant hat dich so gesättigt? Da sagst du, die Küche Gottes. Und Jesus gibt ihnen die Antwort. Vers 34. Ein Zweigangmenü. Das ist zu minimal. Das ist zu wenig. Jesus, lass es doch größer sein. Theologischer etwas schwieriger. Dass wir viel darüber diskutieren können. Wir leben in einer Zeit der Postmoderne, wo sehr viele geistliche Wellen durchs Land laufen. Viel Theorie und Theologie. Ich bin dafür, ich komme aus der Bibelschule. Aber Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, unseren Verstand nur zu führen, sondern unser Herz zu sättigen. Und hier kommt Jesus und stellt sein Menü vor. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Erster Gang. Und im zweiten Gang sein Werk zu vollbringen. So einfach. Aber wenn wir das essen, was Jesus seinen Jüngern hier vorstellt, ich sage euch, liebe Geschwister, wir werden in der Kraft Gottes sein. Das Wort verkündigen mit folgenden Zeichen und Wunder und die Menschen werden gesättigt sein. Den Willen des Vaters zu tun, Jesus sagt im gleichen Evangelium Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir tun, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ist das nicht demütigend zu sagen? Jesus in der Blüte seines Alters, ich kann nichts von mir tun. Wir wollen doch immer tun können. Wir wollen doch beweisen können, was wir alles in uns haben. Jesus konnte sagen, ich kann von mir nichts tun. Es sei denn, ich höre den Vater, ja, empfange seinen Willen und den will ich tun. Den Willen des Vaters zu tun. Ich frage mich in einer Zeit, wo in vielen Gemeinden, Konferenzen, wir kommen jetzt von Konferenzen, Uwe war bei einer Konferenz, ich bei der anderen, wo das Thema Burnout aktuell ist. Mehr als je zuvor. Wir sprachen auch mit Uwe, was ist der Grund? Ich saß am Mittagstisch mit einem Pastor, jung und frisch, dynamisch. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sagte Gary, ich komme aus einer tiefen Krise. Ich war total weg vom Fenster. Burnout. Ich frage mich, wie hat Jesus es gemacht, dass er nicht Burnout hatte? Der hatte noch kein E-Mail, kein Fax, kein Telefon, kein Handy, kein Auto, kein Flieger. Der hat wirklich noch viel auf sich nehmen müssen mit seinen Jüngern. Ich gebe dir die Antwort. Jesus sagt, ich kann nichts von mir tun. Wenn wir anfangen, in eigener Kraft viel zu tun, fängt es an, an uns zu nagen. Und irgendwann kippst du um. Aber wenn du diese Freude hast, rein in den Willen Gottes, ihn zu hören, alle religiösen Hürden beiseite zu schieben, uns aus dem rauszuleben, so wie Jesus, ich kann von mir nichts tun, aber den Willen des Vaters zu tun. Ich garantiere dir, wenn Gott dich einen Weg schickt, lässt er dich nicht auf den Weg umfallen. Er bringt dich ans Ziel. Jesus ging von Jericho los und von Judäa und kam rüber bis Galiläa. Gott hat ihn immer wieder gestärkt. Er war müde, er saß bei der Quelle, hat wieder neu aufgetankt, ging mit Gottes Hilfe weiter. Er hat sein Ziel erreicht. Das wünsche ich mir und dir. Ihr seid natürlich müde, habt viel gearbeitet hier. Dieses Haus ist nicht vom Himmel gefallen. Es hat viel, viel Mühe und Arbeit gekostet. Ich staune, dass Rose und Uwe immer noch stehen. Sicher sind sie auch müde und brauchen jetzt auch ein bisschen Quellenwasser an der Zeit der Pause, wenn alles hier so durch ist. Aber ihr Lieben, mit seinen Jahren noch 60 plus, ich will es da nicht verraten, wie viele es sind, dass Gott da immer noch Gnade gibt, spricht doch dafür, auch wenn schwere Wege sind, wenn sie von Gott sind. Du kannst müde werden, aber du gehst durch mit Gottes Kraft. Wenn du in eigener Kraft gehst, wirst du irgendwie müde werden und dann kann es auch sehr oft geschehen, dass du dann Burnout hast. Aber möge Gott Gnade geben, dass wir so wie Jesus bei diesem ersten Gangmenü sagen kann, mein Wille ist, das zu tun, was der Vater im Himmel will. Er wachte morgens auf, Vater im Himmel, was ist dein Plan? Wir sind schon so durchgeplant mit allen Hilfsmitteln, die wir haben. Ich staune sogar, wie manche Leiter und Pastoren schon so viele Handys haben. Da links und rechts und hinten klingelt es. Ich dachte, du meine Güte, nicht mal mehr im Gespräch hast du Ruhe, es klingelt. Ich muss, ich soll, ich tue. Ich habe gedacht, oh meine Güte. Ist das wohl alles der Vater im Himmel, der immer klingelt? Wir müssen es lernen, ja, uns nicht treiben zu lassen, sondern wirklich aus dieser Ruhe Gottes heraus zu arbeiten. Was ist dein Wille? Und dann auch manchmal sagen, nein. Ich muss das lernen. Wir leben in einem Glaubenszentrum, 120 Schüler. Jeder will was, jeder hat einen Wunsch. Du liebst sie alle, du wirst ihnen dienen. Du könntest 24 Stunden dienen. Jedem helfen. Mit schwerem Herzen. Wir haben gesagt, mit meiner lieben Frau, wir brauchen auch Zeiten, wo wir müde sind, an der Quelle zu sitzen. Da habe ich einen Elektriker geholt, habe gesagt, bitte baue mir hier einen Knopf in meine Türklinke ein. Den kann man ein- und ausschalten. Und dann kannst du draußen klingeln, solange du willst, bis der Finger blau wird. Drinnen hört es der Gary Klein nicht. Du musst diese Zeit noch haben. Und dienst dann, wenn Gott dich schickt, dann gehst und dienst. Und dann bist du immer noch erquickt. Viele haben mir schon gesagt, Gary, es ist Zeit, du sollst das Glaubenszentrum verlassen. Sag ich, warum? Ja, du wirst dir ausbrennen. Ich habe gesagt, hast du das als Impuls vom Herrn? Nein, aber ich meine nur. Ich sag, du, wenn das im Willen des Herrn ist, wird Gott immer noch Kraft geben. Und mit 57 bin ich noch fit. Ich werde es weitermachen. Ich fühle mich wohl. Gott hat einen Auftrag. Wir müssen lernen, und da habe ich gesagt, ich habe es gelernt, wirklich die Zeiten zu nehmen, was ist von Gott. Und wo möchte ich nur Menschen dienen? Menschen gefallen, Menschen was zu beweisen? Nein. Manche sagen, im Alter kommt das. Du musst nicht alt werden, du kannst das in jungen Jahren schon lernen. Lebe ein Qualitätsleben Jesu, indem du seinen Willen tust, was er sagt. Und ich komme zum zweiten Gang des Menüs und dann werde ich Schluss machen. Wir sind da beim dritten Punkt. Das erste war, Jesus hat gelernt, im Gehorsam des Vaters zu leben und wurde belohnt. Erweckung in dieser Stadt. Da hat er gelernt, die religiösen Masken abzulegen. Und dann das dritte ist, wo wir lernen, was war Jesus' Speiseplan? Wie hat Jesus gelebt? Und das wollen wir lernen. Den ersten Gang haben wir gesehen, den Willen des Vaters zu tun. Und dann sagt Jesus am Ende dieses Verses, Johannes 5,30, und er hat gelernt, sein Werk zu vollbringen. Ich habe mich gefragt, weil das ist doch hochspannend. Was war dieses Werk, was Jesus vollbringen sollte? Und ich habe gelesen und gesucht, was war dieses Werk? Weil Jesus hat gesagt, das ist meine Speise. Das ist, was ich essen will, den Willen des Vaters zu vollbringen. Und die Jahre vergingen und ich hoffe, du und ich und jeder hat auch von Gott ja das Ziel, wo du sagen kannst, das möchte ich für Gott vollbringen. Und dann las ich Johannes 17, 4 bis 10. Wo Jesus sagt, ich habe dein Werk vollbracht. Wow. Wenn du das sagen kannst. In aller Demut und trotzdem zu wissen, der Vater hat einen Auftrag gegeben, ich habe das Werk vollbracht. Das könnt ihr mitnehmen und zu Hause mal studieren und lesen. Da sind 7 Sachen, die Jesus da aufführt. Aber sehr interessant. Es heißt nirgends, das vollbrachte Werk war 40 Totenauferstehungen und die dann auch gleich auf Rhein-Main oder RTL gleich mitgeteilt und gezeigt. Da steht auch nicht 100 Krankenheilungen. Ich weiß, ich bin in einer charismatischen Gemeinde. Ich komme aus dem Glaubenszentrum. Aber wo ist unser Fokus? All diese Dinge hat Jesus nicht mal aufgezählt. Ja, was ist es dann? Was ist das vollbrachte Werk? Wo konnte Jesus sagen, Vater, jetzt komme ich zu dir. Das Werk ist vollbracht. Absolut klar. Sein Erlösungswerk am Kreuz. Aber dann, wenn du diese Verse liest, Johannes 17, 4 bis 10, geht es um Menschen, wo Jesus das Göttliche vom Vater bekommene in die Menschen transferiert hat. Und das war der Schlüssel. Und da, unter anderem sagt er, den Namen Gottes Menschen offenbart. Die Menschen haben erkannt, dass alles, was ich habe, ist von Gott. Dann geht er weiter. Die Worte von Gott haben sie angenommen, weil ich ihnen das mitgeteilt habe. Das Wort haben sie bewahrt. Sie haben geglaubt. Und dann der Vollhammer ist, und ich bin in ihnen verherrlicht. Da sagt Jesus, ich habe das Werk vollbracht. Möge Gott geben, dass durch dein Leben Gott in den Menschen verherrlicht werde. Nicht nur in dir, sondern durch dich werden andere gesättigt. Menschen werden verherrlicht in das Bild Jesu. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr Lieben, unser Leben ist kurz, aber möge Gott geben, dass wir das nicht nur addieren, sondern multiplizieren. Und das ist genau, was Jesus getan hat. Wir lassen uns sehr berauschen von all dem, was man hört und sieht. Es ist unlängst wieder gehört. Ach, Geri, hast du schon gelesen? Hast du gehört? Sag ich, was? Hier eine Totenauferweckung in Afrika. Habe ich gelesen. Und ich gucke den Uwe an. Sag, Uwe, wie viele Tote hast du auferweckt? Jetzt könntest du sagen, ja, noch keinen. Ich armer Wurm. Nein. Aber ich könnte dir sagen, wie viele Menschen Uwe durch sein Leben multipliziert hat. Mit seiner lieben Rosi. Die siehst du heute in Deutschland. Im Norden bei uns spricht jetzt alles über einen gewissen Arzt in Hamburg. Heilungen. Und der war auf unserer Männerkonferenz. Und die Männer waren fasziniert. Niemand steht auf und sagt, hallo, dieser Arzt war in der ABC-Schule bei Maurischat. Das sagt niemand. Aber muss ja auch niemand. Der Lohn ist beim Herrn. Menschen multiplizieren. Ihr Lieben, das begeistert mich. Und das müssen wir lernen, von diesem religiösen Wahn auch wegzukommen. Was sagen Menschen, was zitieren Menschen? Ja, mich haben sie noch nicht zitiert, mein Lebenswerk in irgendeiner christlichen Zeitschrift. Lass es doch sein. Aber Gott wird mal uns einen Lohn geben. Jesus hat das Werk vollbracht. Wir sehen, in Menschen investiert und sich multipliziert. In Menschen investiert, multipliziert. Das ist unsere Frucht. Möge Gott durch dein Leben Menschen zu sich bringen, das Reich Gottes. Und durch dein Gesättigtsein sollen andere Menschen satt werden. Wir haben viel zu viele hungernde Menschen, geistlich gesprochen. Und dann hast du auch sein Werk vollbracht. Und das in der Kraft Jesu. Wir wollen lernen, im Gehorsam zu leben. Wir wollen lernen, religiöse Masken zu erkennen und abzulegen. Und wir wollen lernen, den Menüplan Jesus nicht nur zu kennen, sondern auch zu sagen, Jesus, deine Speise ist auch meine. Die Jünger kannten das nicht. Du bist ein Jünger Jesu. Ich möchte genau wissen, was hat Jesu gegessen. Und wenn er mir seine Speise reicht, möchte ich nicht einer sein, der meckert. Sagt, das schmeckt mir nicht und das ist jetzt etwas zu hart und das könnte etwas gepfefferter sein und das könnte ein bisschen mehr Soße haben. Jesu, Speise ist gut und nimm es zu dir und iss es. Manchmal ist es lecker, wie Pudding, aber manchmal ist es auch eine feste Speise. Und Jesus sagt, wir sollen Männer und Frauen des Glaubens sein, die essen nicht mehr Babynahrung, sondern feste Speise. Nicht um unseren Willen, damit Menschen reich gesegnet werden. Gott segne euch für euren weiteren Weg. Amen.